Herzlich willkommen hier zu diesem Hotel Inside Talk im Rahmen der IGEHO hier in Basel. Meine Gäste darf ich Ihnen ganz zuerst vorstellen, ganz kurz Marc Eberhardt neben mir. Ich beginne gleich neben mir. Marc Eberhardt kennen Sie wahrscheinlich, er ist Lead Auditor bei Hotellerie Suisse. Er ist der Mann, der die Hotelsterne verteilt. Er überprüft die Hotels im Rahmen dieser Klassifikation. Wer ist Marc Eberhardt? Er hat vor vielen Jahren mal die Hotelfachschule in Lausanne besucht, hat dann Betriebswirtschaft, BWL, glaube ich, an der Uni Bern studiert, hat dann viele Hotelresorts auf der ganzen Welt aufgebaut, glaube ich, in Fragrant Island, das war doch so ein Projekt, in den Malediven war das, glaube ich. Und dann kam er zurück, hat Hotelkonzepte gemacht und so weiter. Heute ist er, wie gesagt, Lead Auditor, ist noch Dozent an der Hotelfachschule Luzern. Herzlich willkommen, Marc, dass du da bist. Mit ihm sprechen wir im zweiten Teil dann vor allem über die Zukunft der Branche und das, was man New Luxury nennt. Das Schwerpunktthema heute ist Preispolitik, Pricing, Power Pricing, Revenue Management. Sie haben das bereits gelesen. Und da haben wir zwei ausgewiesene Experten hier. Es ist in der Mitte Florian Augustin. Er kommt aus Wien. Er ist bei Hotelpartner. Hotelpartner ist der führende Anbieter von Revenue Management Dienstleistungen in Europa. Betreut über 500 Hotels, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in England und anderen Ländern. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von Hotelpartner und sitzt, wie gesagt, in Wien. Ein ausgesprochener Preis- und Strategieexperte. Dann in der Mitte ein junger Mann, Alain. Alain, du musst dich selbst schnell vorstellen. Was machst du hier?
Guten Tag miteinander. Mein Name ist Alain Köslich. Ich bin Junghotelier-Kandidat für die Verbandsleitung der Hotellerie Suisse, und welche dann morgen stattfindet. Und momentan arbeite ich im Hotel Perrin in Zermatt. Bin dort F&B-Manager und Teil der Geschäftsleitung. Und ja.
Also ein Vertreter der Hotellerie. Er ist wirklich in einem Hotel aktiv. Im Gegensatz zu den drei anderen Gästen, die eher im Hintergrund der Hotellerie wirken. Und dann, nicht zuletzt natürlich, Rainer Villa, den muss ich Ihnen, glaube ich, nicht groß vorstellen. Er ist der CEO, wenn man so sagen kann, glaube ich, CEO nennt sich das, Geschäftsführer könnte man ja auch sagen, von Hotelpartner. Wie gesagt, Hotelpartner ist der führende Anbieter im Bereich Revenue Management in Europa. Herzlich willkommen, Rainer, herzlich willkommen, alle, herzlich willkommen, Florian. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, es gibt in jedem Markt zwei Narren, man könnte auch sagen zwei Dumme. Die einen haben zu hohe Preise, die anderen zu tiefe. Die Hotellerie tut sich schwer mit der Preisgestaltung, das wissen wir. Die Hotellerie ist stark auslastungsgetrieben, das wissen wir. Es geht den Hotels primär um die Auslastung. Wer eine hohe Auslastung hat, hat Erfolg und das Gefühl, er verdiene gutes Geld. Wenn der Parkplatz vor dem Hotel voll ist, die Autos voll, alles überstellt mit Autos, wenn das Zimmer, das alte Schlüsselbrett sozusagen leer ist in der Lobby, das gibt es ja heute nicht mehr im digitalen Zeitalter, aber es gibt noch Hotels, die das haben. Also früher galt der Grundsatz, wenn das Schlüsselbrett leer ist, das Hotel voll, wir verdienen Geld. Rainer, was sagst du zu dieser These?
Ja, da kann ich eigentlich nur anschließen. Das ist eigentlich immer noch so. Und da kann ich eine kurze Anekdote erzählen aus Zermatt. Da wir ja den Alain auch hier haben. Es gibt über 100 Hotels in Zermatt, qualitativ sehr, sehr hochstehend. Aber man weiß ja auch, es ist so, dass sehr viele Hotels den gleichen Familien gehören. Aber die Familien untereinander haben natürlich auch der Bruder und die Schwester, wer hat jetzt mehr Zimmer gefüllt übers Wochenende. Und da haben mir mal ein Hotelier erzählt, dass sie früher immer durchs Hotel gelaufen sind und dann sämtliche Lichter in den Zimmern angemacht haben, auch wenn die Zimmer nicht verkauft wurden, nur damit, dass dann die Schwester, der Cousin oder wer auch immer nicht mitbekommt, dass sie nicht so gut verkauft haben. Mhm. Und man kann dann vielleicht sagen, ja, es gibt zwei Dumme im Markt, der eine verkauft zu billig, der andere verkauft zu teuer. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich drei Dumme im Markt. Derjenige nämlich, und das ist der Dümmste, der gar keine Strategie hat. So würde ich das bezeichnen. Aber es ist schon so, es ist schlussendlich ein Markt, ein Mix. Also ein voller Parkplatz bedeutet noch nicht, dass ich gute Geschäfte mache. Und überall das Licht anzumachen, nützt eben schlussendlich eben auch nicht. Dann habe ich wahrscheinlich zu teuer verkauft. Das Ganze muss immer eingebettet sein in einer Preisstrategie, so dass ich langfristig gut verkaufe. Was wichtig eben auch ist, ist das, und das vergessen oft sehr viele Hoteliers, es geht nicht darum, im letzten Moment und in den letzten 5 Tagen noch die letzten Zimmer loszukriegen, sondern ich muss eine Strategie haben, was verkaufe ich 180 Tage vor Anreise, was verkaufe ich 90 Tage vor Anreise und so weiter. Und wenn ich dort schon gut verkauft habe und meine Zimmer anständig gefüllt habe, dann muss ich am Schluss eben auch nicht das Licht anzünden gehen im Hotel.
Bevor wir über diese Preisstrategie, wie man dem so schön sagt, sprechen, vielleicht noch eine Frage an Florian. Ich stelle fest, und es gibt Umfragen, die dies bestätigen, diese Aussage. Ich stelle fest, dass sich die meisten Hotels von kleinen, mittelgroßen Betrieben, also wir reden von Hotels, sagen wir so ab 10 Zimmer bis 50 Zimmer, die tun sich extrem schwer, wenn es um die Preisgestaltung und vor allem dann auch um die Preisdurchsetzung geht. Also viele Hoteliers sind überfordert.
Danke.
Und sie haben auch keine Ahnung, wie eigentlich effizientes, professionelles Revenue Management heute funktioniert. Was ist deine Wahrnehmung?
Gerade bei kleinen Zimmer, also kleinen Anzahl an Zimmern, Hotels, ist es umso wichtiger, dass jedes Zimmer optimal und optimiert verkauft wird, weil man einfach viel weniger Inventar zur Verfügung hat, um dann auch mal Fehler auszumerzen aus der Preisstrategie oder die in der Preisstrategie passieren. Ich glaube, dass prinzipiell in kleineren Betrieben, die ja auch meistens in unseren Regionen Eigentümer geführt sind oder eben wo der Eigentümer sehr involviert ist in operativen Entscheidungen, dass sicherlich über die letzten Jahre hier sehr viel subjektive Entscheidungen getroffen wurden und man merkt halt, dass wenn man sich professionelle Unterstützung holt, sei es Beratung, sei es aber auch notwendige Technologien, dass man hier einen viel objektiveren Blickwinkel einnehmen kann und hier auch viel effizientere Strategien durchsetzen kann. Und das ist eben genau das, glaube ich, wo man auch sehr stark unterscheiden muss zwischen einer Ferien- und Stadthotellerie, weil hier auch ganz unterschiedliche Dynamiken herrschen. Und wie es Rainer schon richtig gesagt hat, es geht um die Strategie und die Umsetzung dieser Strategie, und die auch konstante Adaptierung dieser Strategie. Früher hatte man Strategien geschrieben und gesagt, so machen wir das jetzt dieses Jahr. Und dann hat man ein Jahr später sich überlegt, ob die Strategie effizient war oder funktioniert hat. Mittlerweile schreibt man eine Strategie und im Worst-Case-Szenario muss man sie übermorgen wieder komplett anpassen, weil sich alles verändert hat. Und ich glaube, diese Dynamik zu verstehen und da konstant dahinter zu sein, es ist für kleine Betriebe enorm schwer, weil sie einfach diese Ressourcen nicht haben. Weil sie müssen sich entscheiden, bin ich im Operativen stark und kümmere ich mich um diese Dinge oder bin ich im Backoffice und schaue mir diese Daten und Auswertungen an, um Entscheidungen zu treffen. Oft ist es nicht möglich, beide Ressourcen im Haus in gleicher Qualität zu betreiben oder zu haben. Und da setzen wir natürlich auch mit Hotelpartner an, um hier genau eine Lücke zu schließen und dem Hotelier einen Partner an die Seite zu geben, wo er weiß, da sind die objektiven Entscheidungen, da kommen datengetriebene und Know-how-getriebene Konzepte raus.
Alain, eine Frage. Du bist Hotelier, du bist Food and Beverage Chef im Hotel Terrin in Zermatt. Also du bist wirklich an der Hotelfront. Wie ist das bei euch mit der Preisfindung, mit der Preisstrategie? Habt ihr sowas überhaupt oder lebt ihr noch von der Rackrate, wie man dem früher gesagt hat, dieser Zimmerpreis, der hinten an der Türe publiziert wurde? Also das Zimmer kostet 120 Franken, hat sich dann vielleicht ein-, zweimal pro Jahr verändert, nach Saison. Und je nachdem, habt ihr noch diese Rackrate oder seid ihr in diesem sogenannten dynamischen Pricing tätig, wie das vorhin Florian und auch Rainer umschrieben haben?
Ja, wir haben definitiv dynamische Preise. Und es ist ein sehr dynamischer Markt, speziell jetzt in der Bergregion Zermatt. Die Nachfrage ist konstant hoch, speziell dann an Spitzenzeiten wie jetzt über Weihnachten, Neujahr, über die Osterferien oder Sportferien. Und ich glaube, wenn wir da einen konstanten Preis fahren würden, dann würden wir sehr viel Geld verlieren. Und da sind wir wirklich ganz extrem, speziell auch auf die Wochenende, die werden je länger, je stärker. Ich meine, früher Zermatt ist groß geworden von einem Gast, der ist 2 Wochen geblieben oder eine Woche geblieben, ist am Samstag abgereist und ist am Samstag abgereist. Und von dem her ist extrem spannend, was wir in der kurzen Zeit herausholen konnten, halt einfach durch dynamische Preise. Und ja, ich meine, eben, so wie Rainer vorher gesagt hat, ich meine, im ADR, im Average Daily Room, ich meine, wenn die Occupancy dann auch nicht stimmt, dann spielt es dann auch keine Rolle.
Mhm. Wer ist bei euch zuständig für die Preisstrategie? Man sagt ja immer, Preise bestimmen, Preisstrategie ist Chefsache. Wie ist das bei euch konkret?
Also wir haben die Rooms Division Managerin, die macht das ganze Yielding für uns in Kooperation mit einem Hotelpartner zusammen und natürlich auch mit der Geschäftsleitung, also mit dem Nicola Burgener, mit dem Hoteldirektor. Wir setzen uns wöchentlich zusammen und diskutieren die Preise, wie sind die Auslastungen, zu welchen Preisen verkaufen die Zimmer im Moment, was sind die großen Events, die gerade anstehen, wo ist die Auslastung, wie können wir da mit dem Preis noch ein bisschen was spielen oder noch herausholen.
Marc Eberhardt, du bist einer, der hat Hotelkontakte wie kein Zweiter hier. Du bist ständig in Hotels, täglich manchmal 3-4 Hotels, die du überprüfen musst im Rahmen dieser Klassifikationsgeschichte von Hotellerie Suisse. Du bist ein erfahrener, jahrzehntelang kann man schon fast sagen, erfahrener Hotelier. Was ist deine Wahrnehmung in Bezug auf Preisgestaltung, Preispolitik, Preisstrategie und so? Was ist deine Erfahrung, wenn du mit Hoteliers sprichst?
Wie viel Zeit haben wir?
Nein, nicht so lange natürlich.
Nein, also es ist in der Tat so, dass wenn ich im schweizerischen Hotelalltag unterwegs bin, sich da eine Schere auftut. Und es ist wirklich so, dass eben sehr viele Hotels, insbesondere kleine Hotels, zum Teil noch sehr traditionell geführte Hotels, wenig Verständnis haben, die wirklich eben noch mit der alten Preisliste funktionieren und eben dieses dynamische Spiel vielleicht noch die Wirkungen gar nicht kennen, die Tools vielleicht auch gar nicht kennen. Und ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich dann aber auch, was verkaufe ich? Und es scheint mir schon wesentlich, und das ist etwas, was mir auch ein paar graue Haare hat wachsen lassen, ist, dass das Hotel eben sich nicht alleine über den Preis verkaufen darf, sondern es ist eben ein Marketing-Mix. Und in diesem Mix ist es nicht nur eine Frage des Preissubmixes, sondern eben auch der Kommunikation, der Distribution und insbesondere auch des Produktemixes. Und wenn ein Hotel sich nur noch über den Preis verkauft, dann klingeln bei mir in aller Regel alle Alarmglocken, weil dann stimmt mit dem Produkt etwas nicht. Und ein Hotel, das, was weiß ich, 15 oder 20 Zimmer hat, kann natürlich unter keinen Umständen gleich dynamisch, gleich energisch auf dem Markt auftreten wie ein Kettenhotel mit 200 Zimmern. Und da sind wirklich eben noch viele Hausaufgaben zu machen.
Rainer Will, eine Frage. Eignet sich Revenue Management oder dynamisches Pricing, wie Marc eben gesagt hat, auch für kleinste Hotels?
Ja, es kommt immer darauf an, natürlich wie klein das es ist und in welche Destination es ist. Weil also dynamische Preise und eine Revenue-Strategie, also theoretisch braucht jedes Hotel eine Strategie, wie es sich verkauft. Die Frage ist, braucht es zusätzlich noch die Dynamik der Preise? Das würde ich verneinen, wenn man jetzt irgendwo in einer Destination wäre, die komplett auf der Alp oben drauf ist und man ist alleinstehend und man hat das einzige Hotel, dann SAC-Hütte, da brauche ich keine dynamischen Preise wirklich, weil ich habe keine Konkurrenz. Ja, aber ich muss mir überlegen, was für eine Strategie führe ich, weil ich weiß ganz genau, dass ich am Samstag wahrscheinlich die höchste Auslastung habe und dann wahrscheinlich an einem Samstag auch auf der SAC-Hütte die höheren Preise verlangen muss, als wenn es am Sonntag oder am Montag ist. Ja, das ist Ertragsmanagement hinten dran. Und umso dynamischer das natürlich nachher die Destination ist, umso mehr muss ich mir überlegen, ja, lasse ich das professionell machen und wie spiele ich mit den Preisen auch gegenüber der Konkurrenz. Jetzt ist aber der ganz, ganz wichtige Punkt und da gebe ich dir recht, wenn ich mich nur auf Preise verlasse, dann mache ich mit in einem Preiskampf und habe eigentlich schon verloren. Und meistens, und die muss ich so sagen, aus meiner Erfahrung, die meisten Hoteliers realisieren erst in den letzten 7 bis 14 Tagen, was sie eigentlich noch für Möglichkeiten hätten, ihre Auslastung und ihre Revenue zu optimieren. vor Anreise natürlich. Und das ist so spät, da hat man den, das ganze Game bereits verloren. Und ja, durch das, also wenn ich sage immer, Preis ist eigentlich nur ein Faktor von etwa 15 Faktoren, mit denen das ich spielen muss. Und wenn ich keine Positionierung habe im Hotel, wenn ich einfach nur, wie es früher hieß, Rittersport, quadratisch, praktisch, gut, das reicht heutzutage einfach nicht mehr, dann habe ich keine andere Möglichkeit, als mich wirklich auf dieses einzige Unterscheidungsmerkmal, den Preis, zu verlassen, aber dann habe ich verloren.
Es gibt eine These, die sagt, wer sich nicht klar positionieren kann, wer sich nicht differenziert vom Mitbewerber am Markt, verkauft sich dann primär über den Preis. Ja. Und wenn der Preis zum einzigen Alleinstellungs- oder Positionierungsmerkmal wird, dann ist das tödlich, hat mal ein ganz, ganz bekannter Stratege gesagt.
Absolut, das also, kann ich eins zu eins unterschreiben.
Ist das so? Also die Positionierung, absolut. Die Strategie des Hauses ist entscheidend.
Und dann werde ich aber auch langfristig nicht überleben. Ja, also okay. Das ist wirklich eben der Todesstoß. Und
es gibt auch eine Gegenthese, nur noch ganz kurz. Das heißt, klar positionierte Häuser, erfolgreich positionierte Häuser haben den Vorteil, dass die Preissensibilität beim Gast bis zu 30% abnimmt. Das heißt, der Gast ist bereit, höchste Preise zu bezahlen, wenn er das Produkt haben will. Und wenn er das Produkt haben will, ist ja klar. Das hängt genau mit der Positionierung zusammen. Florian, du wolltest was sagen zu diesem Thema.
Das Resultat für die meisten Hotels, wenn sie merken, ich kann mich nur noch über einen Preis resultieren, ist in der Regel ein Resultat eines Investitionsstaus und einer Mangel an Investitionen über einen längeren Zeitraum. Mhm. Weil man fängt ja an in einem Betrieb, man hat ja ein Konzept, man überlegt sich in der Regel ja, was ich will. Dann wirtschaftet man, dann läuft es gut 5-6 Jahre und dann verpasst man irgendwann den Zug der Renovierung, der Revitalisierung des Hotels und dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo man von den Banken kein Geld bekommt, weil man nicht genügend Selbstkapital aufstellen kann und weil man einfach kein Produkt mehr hat, was wettbewerbsfähig ist. Und dann beginnt halt diese Abwärtsspirale, die meistens nicht so schön endet. Es gibt gewisse Destinationen, da kommt man damit durch, weil die einfach 2-3 Mal im Jahr so voll werden und so viel Geld machen, dass man sich dadurch noch irgendwie über Wasser hält. Aber es ist kein nachhaltiges Wirtschaften und ich glaube, ganz wichtig zu sagen, dass man nicht nur über Preis spricht, sondern wie Rainer gesagt hat, also wenn wir eine Strategie erstellen, versuchen wir, gibt es 14, 15 Faktoren, die wir einfließen lassen in diese strategischen Dinge. Da sind unter anderem ganz wichtig die Positionierung des Hotels, die Segmente, die das Hotel ansprechen will, auch das Verständnis, was stellt sich das Hotel vor, was ist die Realität im Markt, das ist oft nicht immer dasselbe, da muss man auch immer sehr klare Worte finden, weil oft hat man selber das subjektive Empfinden, naja, das ist so ein 4-Sterne-S-Produkt, ich will nur die Double Income No Kids, die dann noch flaschenweise Champagner kaufen, aber es kommen irgendwie nur Familien ins Hotel, da muss man sich halt oft auch überlegen, wie ist meine Wahrnehmung im Markt und wie ist die versus meine eigenen Wahrnehmung von meinem eigenen Produkt und da muss man oft auch manchmal Aufklärungsarbeit leisten. Und dann gibt es eben an Verständnis der Segmente, wie kann ich mit Marketing, mit Revenue Management, das ist eigentlich ein Orchester, was man bedienen muss, wo man auf verschiedenen Stellschrauben konstant drehen muss und sich dann auch sehr gut überlegen muss, wo hole ich Externe rein und was betreibe ich selber, weil man am Ende eben nicht die Ressourcen hat wie große Ketten oder wie größere Betriebe, die einfach viel mehr Kapital haben, die dadurch mehr Leute beschäftigen können. Und deswegen ist auch in einem sehr kleinen Hotel, weil das war auch deine Frage ganz am Anfang, diese ganzen Fragen sich zu überlegen, relevant. Mhm. Bei vielen sagt man, nein, brauche ich nicht. Aber man muss sich immer diese Gedanken immer wieder stellen, weil der Markt rund um einen professionalisiert sich, wächst er auch und da muss man immer am Ball bleiben.
Es gibt eine These, die lautet, 2/3 der Schweizer Hotels, stellen Sie sich vor, 2/3 von diesen rund 5000 Beherbergungsbetrieben, die wir in der Schweiz haben, 2/3 sind nicht klar positioniert. Marc, was sagst du dazu? Du kennst die Branche. Ist das so? Kann man sagen, dass 2/3 der Hotels nicht keine klare Positionierung haben?
Also auf eine genaue Prozentzahl das reduzieren zu wollen, wäre aus meiner Sicht eine Anmaßung. Aber es ist in der Tat so, dass ein sehr, sehr, sehr großer Anteil der Hotels über weite Strecken vollständig austauschbar ist. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Fremdwahrnehmung, die Selbstwahrnehmung völlig auseinanderklaffen, aber es hat auch damit zu tun, dass der Betrachtungshorizont einfach viel zu eng gesteckt wird. Also es ist einfach an der Zeit, dass die schweizerische Hotellerie versteht, dass es noch eine Welt jenseits von St. Margrethen und Genf gibt und dass eben die Musik möglicherweise nicht zwischen diesen beiden Ortschaften spielt, sondern eben darüber hinaus eben auch. Und zwar ganz einfach, weil der Gast heute über alle Maßen mobil geworden ist. Und ob er jetzt 500 Kilometer nach Osten, Süden, Westen oder Norden reist, spielt keine Rolle. Das heißt, es sind eben viele Faktoren, wir haben es gehört, 14, 15 Faktoren, die da mit reinspielen. Und da ist der Preis eben nur einer. Und wenn diese Positionierung, wenn das oder das Produkt und die entsprechende Vermarktung und dieses Abtasten im Markt und feststellen, habe ich überhaupt einen Markt, eine Nachfrage nach meinem Produkt, nicht stattfindet, dann stehe ich einfach buchstäblich neben dem Markt und das erlebe ich sehr oft. Ja.
Was sagst du so einem Hotelier, der eben, du siehst sofort nach wenigen Minuten, der ist austauschbar, der verkauft sich primär über den Preis, hat dann erst noch niedrige Raten, also dem seine Zukunft sieht nicht so rosig aus. Was sagst du da?
Also es liegt nicht in unserer Kompetenz als Lead-Auditoren jetzt hier, ich sage jetzt mal, ins operative Geschäft einzutreten, aber es ist dann wirklich eben, ich sage jetzt mal, unter der Türschwelle, dieser gut gemeinte Rat, sich eben da mal ein bisschen mit dieser eigenen Positionierung auseinanderzusetzen. Das hat aber sehr oft damit zu tun, dass der Hotelier derart im Tagesgeschäft eingebunden ist, also in diesem Hamsterrad dreht, der einfach nicht mehr sieht, dass die Welt links und rechts weiterzieht. Wie du ja weißt, läuft seit 2,5 Jahren vom SECO finanziert ein Coaching-Projekt, das wir hier von Hotellerie Suisse betreuen. Und im Rahmen dieses haben wir tatsächlich jetzt vielen, vielen Hoteliers eben genau zu diesem Thema so ein bisschen ein Anschubsen erlaubt, um auf diese Frage einzutreten und sich eben bewusst zu werden oder bewusst zu machen, dass eben möglicherweise das Hotel, so wie es dasteht, nicht mehr zeitgemäß ist. Ist es eine Frage von Investitionsstau? Ist es eine Frage von ungenauer, unpräziser Mitarbeiteranalyse? Ist es eine Frage, dass sich der Markt verändert hat? Ich denke, es ist eine Frage von all dem plus noch vielem mehr.
Florian, ganz konkret, was zeichnet eine erfolgreiche Preisstrategie aus? Also was ist für den Hotel wichtig? Was muss er beachten, wenn er sich mit der Preispolitik seines Hauses auseinandersetzt?
Was wir immer machen, wenn wir in eine Partnerschaft neu hineingehen, ist, dass wir den kompletten Status quo hinterfragen. Wir hinterfragen bis hin zur Namen der Zimmerkategorien, die Aufteilung des Inventars, wirklich das Gesamtkonzept, was bisher gefahren wurde, einfach mit einem Schritt zurück, neu anschauen, reevaluieren, überlegen, ob man noch auf dem Puls der Zeit ist, ob man noch die richtigen Merkmale in den Zimmern hat, die richtigen Alleinstellungsmerkmale, Ausstattung und so weiter. Dann muss man sehr klar sagen, dass man unterscheiden muss zwischen Ferienhotellerie und Stadthotellerie, wie man an so eine Strategie herangeht. Ich denke, in der Ferienhotellerie vor allem, wenn wir jetzt da bleiben, muss man mehr auf Segmente gehen und verstehen, wie setzt sich der Business-Mix zusammen. Im Sommer eigentlich auf eine ganz andere Target-Audience zugehen, eine ganz andere Preismöglichkeit, weil einfach der Markt nicht mehr hergibt. Im Winter ein ganz anderes Segment ansprechen, diese Flexibilität zu haben, weil das Produkt auch gut genug ist, zu sagen, ich kann in manchen Phasen im 4-5-Sterne-Bereich fischen, kriege aber auch keine schlechten Bewertungen dadurch, weil natürlich die Erwartungshaltung beim Preis beim Gast immer steigt. Ich denke, diese Dynamik zu verstehen, was kann ich aus meinem Haus rausholen und wie kann ich es optimal positionieren, das ist unser Job, da auch diese Insights zu bringen und das dann in eine Strategie umzusetzen. Es gibt viele Hotels, wo der Hotelier zwei Hotels in einer Region besitzt, eines im 3-Sterne-Segment, eines im 5-Sterne-Segment, zu verstehen, wann fülle ich was, wann kann ich beides füllen, wann muss ich das eine das andere befruchten. Das sind sehr viele strategische Fragen, die gestellt werden müssen. Da muss man natürlich den Markt verstehen, die Mitbewerber verstehen, wie die ihre Preisgestaltung machen. Sind sie dynamisch, nicht dynamisch? Es gibt viel mehr Systeme jetzt im Einsatz, Pricing-Systeme, die anhand von Algorithmen oder anderen Faktoren Preisvorschläge liefern dem Hotelier. Das ist aber noch immer keine Revenue-Strategie, das sind effektiv Preise, die dynamisch gestalten werden, aber dahinter steht dann noch immer nicht ein Mensch, der eine Strategie verfolgt und der ein Ziel verfolgt, sondern dahinter steht einfach ein Algorithmus. Da muss man dann auch schauen, gibt es Marktteilnehmer, die so arbeiten, dann kann man das natürlich zu seinem Vorteil ausnützen und hier entsprechend auch immer wieder am Markt gewisse Sachen diktieren oder vorgeben und dann enorm viele Daten, die man einfließen lassen muss in so eine Strategie. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Es gibt sicherlich eben 9, 10 Arbeitsschritte, die man berücksichtigen muss. Kann man alles auf unserer Homepage auch nachlesen, wenn man möchte. Und dahingehend ist das ein sehr großer, komplexer Prozess, der dann aber auch konstant weitergeführt wird. Wenn er einmal abgeschlossen ist, fängt man eigentlich immer konstant an zu hinterfragen und zu überlegen, ob man was macht.
Meine Erfahrung ist, viele Hotels haben so etwas wie ein Programm, eine Software im Bereich des Revenue Managements. Und diese Software, die hilft Ihnen so ein bisschen, optimalen Preise zu finden. Ihr sagt, das genügt heute nicht mehr. Das heißt, ihr habt so etwas wie diese sogenannte TED-Analyse oder System, diese drei Säulen, die ihr ja immer wieder erklärt. Um was geht es da genau? Florian, kannst du das ganz kurz erklären?
Okay, dann prinzipiell ist das Team-Expertise-Technologie, die Synergie aus diesen drei Komponenten, ist in unseren Augen die erfolgreichste Mischung für Revenue Management. Prinzipiell kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass eine Software alleine nicht reicht. Ich bin kein Freund wie jeder andere. Der würde sich wahrscheinlich nicht irgendwas reinholen, was komplett automatisch Entscheidungen trifft, auf die ich keinen Einfluss habe, wo ich auch nicht verstehe, wie diese getroffen werden. Mhm. Ich denke, man muss immer überlegen, möchte ich in-house jemanden aufbauen, den muss ich dann auch ausbilden und in diesem Bereich auch Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln. Dem muss ich Technologien an die Hand geben. Heutzutage kann man im Revenue Management ohne Technologien in meinen Augen nur verlieren, weil man einfach immer hinterher ist. Entsprechend muss man immer irgendeine Art von Technologie oder ein Tech-Stack, sage ich mal, aus verschiedenen Technologiepartnern zusammenführen. Das ist die Distribution, das ist die Buchungsstrecke, das ist die Customer Journey, das ist dann das Revenue Management System, das sind Markttools, um zu wissen, wie sich der Markt verhält. Und das muss man unter einen Hut bringen und dann muss es ein Anwender richtig anwenden. Mhm. Und das können wir für unsere Partner machen oder der kann Hotels überlegen, sich das halt dann selber zu machen. Das ist auch eine Philosophiefrage und auch eine Ressourcenfrage. Aber das ist im Prinzip unser Angebot, ist eben diese Synergie aus diesen drei Komponenten.
Wenn wir schon beim Thema Technologie sind, es gibt Stimmen, die sagen, Revenue Management, so wie man das heute betreibt, ist ein Auslaufmodell. Ich könnte jetzt ein bisschen humorvoll oder satirisch dich fragen, Rainer, gehst du in 2 bis 5 Jahren frühzeitig in Pension, in den Ruhestand, weil es Revenue Management Experten nicht mehr braucht? Und warum braucht es sie nicht mehr? Weil jetzt kommt das, was man kurz KI nennt. Sie wissen alle, von was ich rede. Es ist die sogenannte künstliche Intelligenz. Und eines Tages, vielleicht schon in wenigen Jahren, sind wir so weit, dass die künstliche Intelligenz eben das, was wir Revenue oder auch Yield Management nennen, in dem Sinne weiterführen wird, aber ohne Menschen. Was ist deine These?
Natürlich würde ich mir wünschen, in 2, 3 Jahren in Pension zu gehen, ehrlich gesagt. Aber die Herausforderungen sind immer noch sehr, sehr, sehr groß, die im Markt da sind. Man darf nicht vergessen, wir haben vorher von Technologie geredet. Künstliche Intelligenz, wir sind dort auch am Weiterentwickeln. Also wir setzen bestimmte Komponenten bereits jetzt absolut ein. Das wird auch helfen, aber Technologie, es gibt verschiedene Anbieter, die auf dem Markt sind. Die Problematik ist, das ist das Alleinstellungsmerkmal dann eben wieder, wo ich wieder darauf zurückkomme. Wenn alle Hotels in der Destination die gleiche Software benutzen, wird das Ganze schlussendlich nicht funktionieren. Ich erinnere daran, dass vor Jahren Booking gekommen ist und hat gesagt, wir stellen den Hotels gratis eine Preismaschine zur Verfügung und dann könnt ihr das anwenden, das wird euch helfen im Umsatz. Was ist resultiert? Schlussendlich, Booking.com hat Millionen verlocht in das Ganze und hat das Ganze wieder eingestampft nach ein paar Jahren, weil sie realisiert haben, was resultiert. Die Preise gehen alle nur nach unten, weil es ist keine Strategie dahinter, es ist nur eine Preismaschine. Was macht eine Preismaschine? Sie unterbietet einfach den Konkurrenten. Den Konkurrenten zu unterbieten, ist keine Strategie. Und durch das muss man ehrlich gesagt sagen, habe ich keine Angst um meine Zukunft, um die Zukunft der Firma, weil es wird immer nötig sein, zuerst zu überlegen, was habe ich für eine Strategie für mein Hotel, wie setze ich es um, wie mache ich es, welche sind meine Segmente, die ich ansprechen will, wie positioniere ich mich und nachher rundherum die gesamte Preisstrategie zu erarbeiten. Und das wird auf absehbare Zeit, ich weiß nicht, wie es in 20 oder 30 Jahren sein wird, aber das automatisiert wird wahrscheinlich auch keine KI auch in Zukunft nicht machen können, weil es gibt sehr viele menschliche Faktoren, die da drin sind, die man nicht abbilden kann. Eine Preismaschine, auf alle Fälle kann KI hundertprozentig besser, als dass es der Mensch selber kann, aber eine Preisstrategie alleine ist keine Strategie.
Entschuldigung, Marc Eberhardt, eine Frage. Warum haben so viele Hoteliers Mühe, die Preise zu erhöhen? Man weiß, jedes Jahr fragen sich dann Hoteliers oder irgendwelche Rezeptionistinnen und Marketingleute, ja, dürfen wir, können wir den Preis minimal oder wie erhöhen? Also dann gehen sie 1, 2, 3 Euro oder Franken hinauf. Sie haben aber Mühe, grundsätzlich die Preise zu erhöhen. An was liegt das?
Also ich denke, vieles haben wir schon angetönt. Es hat einfach einerseits mit dem Produkt zu tun, aber es gibt eben auch viele Hotels, die sind wirklich gut unterwegs und denen fehlt der Mut. Uns fehlt teilweise auch ein bisschen dieser Unternehmergeist und einfach mal hinzustehen und sagen, doch, das hat auch mit Würde und mit Ehre zu tun in unserem Metier und zu sagen, ich habe ein Produkt, ich stehe zu dem Produkt und das kostet jetzt eben 10 oder 15 oder 20 Franken mehr. Aber diese sehr angstgetriebene Unternehmungsführung, die ich Land auf und Land ab erlebe, die ist schon bedenklich. Und dann sitzt dann eben der Bankier auf der einen Schulter und Booking auf der anderen Schulter mit den Damoklesschwertern. Und dabei wird eigentlich vergessen, dass man auf der anderen Seite Argumente hat mit steigenden Energiekosten, steigenden Foodkosten, steigenden Lohnkosten, steigenden was weiß ich was Kosten. Und auch das irgendwo abgebildet werden muss. Das hat aber dann wiederum auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und auch da stelle ich einfach gewisse Defizite fest. Und ich denke, das ist eigentlich das, was als Zwischenresümee man vielleicht aus dieser Gesprächsrunde nehmen kann. Es geht eben nicht nur um Preise, sondern es ist ein Mix, das ist ein Korb von ganz vielen Maßnahmen und dazu gehört eben ganz wesentlich auch das Thema Kommunikation, das Thema Positionierung, um schlussendlich eben eine Preisstrategie, wie wir es gehört haben, zu fahren und nicht einfach nur den Preis zu senken. Das hat damit nichts zu tun.
Ich komme zu diesem Thema kurz in die Schlussrunde. Ja, Florian,
Mut bitte. Mut ist genau der richtige Stichpunkt. Und dieses subjektive Empfinden, 2 Wochen vor Anreise, ich habe noch nicht genug in den Büchern, 1 Woche, da fängt dann das Zittern an. Das Teufelchen links, der Engel rechts. Und genau da können Technologien und Experten diese Objektivität und diese Ruhe reinbringen in diese ganze Diskussion und den Hotelier auch ermutigen, mutiger zu bleiben. Weil er sagt, schau, wir haben die Datengrundlage, wir haben die Erfahrung, wir wissen, wie sich der Winter füllt, wir wissen, auf welche Faktoren es drauf ankommt und dann dem Hotelier als Partner zur Seite stehen und ihm die Sicherheit zu geben, gewisse Dinge auch durchzusetzen und in Großteils der Fällen kommt er am Ende raus und sagt, ja, Gott sei Dank haben wir es gemacht, weil es hat sich bewahrheitet.
Bevor wir so ein bisschen über die Zukunft der Branche, über die neuesten Trends oder die aktuellen Trends sprechen, vielleicht Schlussrunde zum Thema Pricing, Preisstrategie, Revenue Management. Rainer, in einem Satz, was würdest du einem Hotel empfehlen, was er sofort tun sollte, um die Preise zu optimieren, schlussendlich Geld zu verdienen, die Gewinne zu optimieren? Revenue Management ist ja nichts anderes als Ertragsoptimierung. Das heißt, der Pfeil muss nach oben zeigen und nicht nach unten. Also, dein Tipp.
Ein Schritt zurück und sich über die Strategie der Zukunft, wo will ich in 2 Jahren, 5 Jahren und in 10 Jahren stehen, diese Überlegung sich zu machen. Sich, wie der Marc vorher gesagt hat, einmal aus diesem Hamsterrad raus, weil sehr viele Hoteliers sind im Hamsterrad tagtäglich. Das ist einfach so. Morgens kommt man ins Hotel und das ganze Operations läuft los. Und eine Sache muss ich auch noch sagen, sehr viele Hoteliers, das stelle ich einfach auch fest, man macht diesen Schritt zurück eben nicht, solange das Ende Jahr noch ein ganz kleiner Ertrag vor Steuern noch übrig ist, macht man sich keine Gedanken, wie könnte ich es anders machen, wie könnte ich aus diesen 1.000 Franken, ich übertreibe jetzt ein bisschen, die Ende Jahr noch übrig sind, wieder 100.000 Franken machen, die unter der Bottomline eben da noch übrig bleiben. Und da gibt es sehr viele Hoteliers, die denken, ja, warum soll ich was ändern? Ich bin ja noch profitabel. Aber der Gedanke, wie werde ich noch profitabler, wird sehr selten gestellt und hinterfragt.
Ale, du bist dran. Deine These, Zukunft, Preisstrategie, Preispolitik, was würdest du empfehlen?
Was man sicher nie vergessen darf, ist das Gastgebertum. Das wird nie ausgewechselt werden. Und ich meine, die Menschlichkeit sollte nach wie vor in jedem Hotel in vorderster Front sein. Der Gast sollte begrüßt werden, sollte durchbegleitet werden, wenn er eine Frage hat, eine Anlaufstelle hat, wo er es wirklich eine schöne Antwort kriegt und wenn möglich noch ein Geheimtipp. Und neben der ganzen Preisstrategie finde ich einfach, dieser Punkt vom Hotel sollte einfach niemals außer Acht gelassen werden.
Florian, du bist dran. Deine These?
Was er gesagt hat, ist, finde ich, interessant, weil ich glaube, dass in den nächsten Jahren das vielmehr auch ein Alleinstellungsmerkmal werden wird im Revenue Management, dass man, und da werden wir sicherlich auch gleich drüber sprechen, dass man sich proaktiv dafür entscheidet, ein Hotel zu buchen, wo man auch sehr viel personalisierten und sehr viel Service noch erwarten kann. Und ich denke, das wird sich dann auch in der Preisstrategie widerspiegeln. Und ich denke, dass dieses menschliche Part nicht ersetzt werden kann. Genauso sehe ich auch künstliche Intelligenz als eine der Lösungen für viele Probleme, aber nicht das Allheilmittel, was plötzlich all diese Lösungen auch macht, sondern es ist ein extremst hilfreicher Zusatz zu den ganzen Tätigkeiten, die man hat. Man kann sehr viel automatisieren und sehr viel Routinearbeiten wegbekommen und Platz für Neues, Kreatives schaffen.
Mhm. Marc Eberhard, du bist ja noch Dozent an der Hotelfachschule Luzern. Wenn ein Student zu dir kommt oder ein Studierender, sagt man ja heute, ein Studierender zu dir kommt und fragt, ja, auf was muss ich achten, wenn ich dann da irgendwann mal Hotelier bin, wenn es um Preise geht? Was sagst du?
Also ich wünsche jedem Hotelier, dass er am Morgen vor den Spiegel steht, sich dann anschaut und sich fragt, wie will ich 1.000 Franken verdienen? 10 mal 100 oder 100 mal 10? Und sich dann in aller Konsequenz bewusst ist, was es braucht, die eine oder andere Strategie umzusetzen.
Wir kommen zum zweiten Teil. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben jetzt noch genau 17 Minuten Zeit, um über die Zukunft dieser Branche zu sprechen. Wir wissen alle, es gibt die sogenannten Megatrends weltweit im Tourismus. Einige davon sind die Digitalisierung natürlich. Dann all das, was man Nachhaltigkeit nennt, nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch im sozialen, wirtschaftlichen Sinne, ist so ein Megatrend. Der Gesundheitstourismus. Die Menschen in der westlichen Welt wollen immer gesünder leben. Gesundheit und Genuss ist so ein Großthema. Der demografische Wandel, immer mehr alte Menschen auf diesem Planeten, also in der westlichen Welt vor allem, und weniger junge und so weiter. Das sind so Trends. Rainer, ich beginne bei dir. Was ist für dich im Moment so der Megatrend? Was ist für dich so die große Herausforderung, könnte man auch sagen, für die Hotellerie, für die Hospitality-Industrie in der westlichen Welt? Wir bleiben mal da, bei uns. Schau da nicht nach China, nach Asien oder weiß nicht wohin. Da sind die Verhältnisse ein bisschen anders, wie wir wissen. Aber was sind für dich so die, oder was ist für dich so das große Thema?
Fängst du jetzt bei mir an, weil du davon geredet hast, dass wir alle älter werden und
langsam nein, ich meine damit nicht unbedingt
in die
das Thema
Überalterung hineingehen.
Ja, nein.
Nein. Also ich bin ja sehr viel unterwegs in Europa, muss man sagen. Ich rede mit sehr vielen Hoteliers, ich rede mit sehr vielen heutzutage modern, würde man sagen, Influencer in der Branche. Und schlussendlich muss man sagen, es ist eine Tendenz da, dass auf der einen Seite bezüglich Geld und Kaufkraft von den Gästen wird die Schere immer weiter auseinandergehen. Das heißt, wir haben den Upscale, 4 Sterne, 4 Sterne Superior, wenn ich jetzt von den Hotelstrukturen hergehe, 5 Sterne. Das sieht man auch an den Zahlen. Diese Hotels haben relativ wenig Probleme im Moment, weil das Geld im Markt ist vorhanden. Die reichen Leute werden immer reicher und sie geben es auch aus. In UK war ich an einer Konferenz, dort hat der Chefökonom von der HSBC gesagt, in Amerika, die reichen Leute haben jetzt 500 Milliarden angesammelt, die sie in der Corona-Krise nicht ausgeben konnten. Die wollen sie jetzt quasi verpulvern in den nächsten Jahren, auch in Sachen Reisen. Das merkt man, weil man kann eigentlich im 5-Sterne-Segment verlangen, was man will. Es wird gebucht. Und auf der anderen Seite wird die Tendenz dahin gehen, dass die Leute sich noch knapp die Ferien leisten können. Ich rede jetzt global gesehen oder europaweit gesehen. Man kann sich die Ferien noch knapp leisten, aber man wird sie sich immer noch leisten. Das ergeben die Umfragen, weil das ist die Good News für die Branche. Man spart nicht an den Reisen und an der Erholung, sondern an anderen Orten. Aber das wird dann aber eben auch heißen, die sind sehr, sehr preissensibel. Die werden danach suchen, dass sie halt ein billiges Hotel erhalten. Und jetzt ist die Konsequenz für den Hotelier hinten dran zu entscheiden. Und jetzt sind wir am Schluss wieder bei der Strategie. Gehe ich auf ein serviceintensives 4-Sterne plus 4-Sterne, 5-Sterne Segment, wo ich sage, okay, da kann ich mir die Mitarbeiter noch leisten. Oder gehe ich in diesen Preiskampf hinein, um diese Kategorie von Gästen zu bedienen, aber muss aber selber natürlich auch aufpassen, weil wenn ich in diesem Preiskampf oder in diesem Segment drin bin, dann muss ich schauen, dass ich einen guten Preis habe. Wie schaffe ich das mit möglichst wenig Personal, noch ein paar an der Front, die dann eben dieses Welcoming noch machen, aber hinten dran muss ich ganz gestreamlined aufgestellt sein, damit das alle Prozesse flawless eigentlich durchgehen.
Marc Eberhard, wir haben schon stundenlang, glaube ich, über dieses Thema diskutiert, und zwar folgende These. Früher war Reisen ein Privileg. Heute, sagt man, ist es ein Grundbedürfnis der Menschen zu reisen. Es ist Allgemeingut. Jeder darf und kann reisen. Sag mir deine These.
Also da würde ich widersprechen. Reisen ist nach wie vor ein Privileg und kein Menschenrecht. Das wird vergessen. Das ist mal das eine. Das andere, und da würde ich gerne anknüpfen, vor 20 Jahren habe ich mal einen Vortrag gelauscht von Matthew Upchurch, das war der damalige Chef von Virtuoso, und er hat gesagt, die Hotellerie positioniert sich entweder top, bottom oder out. Und das ist in der Tat ein bisschen die Tendenz, die ich hier unterschreiben würde. Und jetzt kommt aber noch ganz wesentlich ein gesellschaftliches Phänomen dazu, das uns eigentlich sehr viel Sorgen machen muss, nämlich diese Wandlung von der Arbeitsgesellschaft zur Freizeitgesellschaft. Das ist zwar auf der einen Seite eine tolle Sache, aber dieses Freizeitverhalten, das muss irgendwie bezahlt werden können. Und da sind einfach nur mehr Fragen im Raum als Antworten. Und das wird die Zukunft zeigen, was das bedeutet. Jetzt kommt das weitere Thema der künstlichen Intelligenz, sprich der ganzen Digitalisierung noch dazu. Also lasst uns zwei Sachen nicht vergessen. Erstens, es ist ein Tool. Und nichts anderes als ein Tool. Es ist also keine eierlegende Wollmilchsau. Und das Zweite ist, ohne Strom ist es einfach nichts. Es ist ein 0-1-Algorithmus, egal wie sophisticated der funktioniert. Und dann ist schlussendlich die Essenz eben schon die Frage, was macht Hotellerie aus? Und da würde ich eben gerne da anknüpfen, was Alain gesagt hat. Es ist das Menschsein. Und dieses Menschsein ist niemals ersetzbar. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, morgens um 2 in Genf strande von einem verspäteten Flug, dann ist mir egal, wenn ich in einem seelenlosen Hotel für ein paar Stunden übernachte. Wenn ich aber ein Hotelprodukt einkaufe, dann will ich eben auch den Mensch als integralen Bestandteil. Dann sind die ganzen digitalen Tools eben Tools, die mir das Leben erleichtern, vielleicht sogar in gewissen Bereichen abnehmen oder verbessern. Aber an der Front wird es immer diesen interpersonellen Austausch geben zwischen Hotel und Gast. Und das ist eigentlich das, was mich ebenfalls sehr positiv stimmt. Aber wir dürfen oder müssen uns dieser Schlüsselkompetenz wieder verstärkt bewusst werden und da hinein wieder mehr investieren. Mhm. Also das hat dann auch wieder mit Ehre und Ethos zu tun, dass eben zum Beispiel der Serviceberuf, also wir sind Dienstleister, nicht Diener. Und dass eben zum Beispiel ein Serviceberuf, jemand, der das Servicefach gelernt hat, einen überaus ehrenvollen Job leistet und eben nicht einfach nur Teller von A nach B transportiert. Und in dieser Komplexität, denke ich, wird sich die Hotellerie, wird sich der Tourismus insgesamt weiterentwickeln. Und da freue ich mich drauf. In der Hoffnung eben, dass es da auch eine gewisse Segregation gibt und tatsächlich nicht mehr jeder überall hin kann. Ich bin gestern aus Rom zurückgereist, also Ende November, und die Menschenmassen, die da einfach durch diese römischen Ausgrabungen um den Petersdom gestrauchelt sind, lasst uns nicht vergessen, der Petersdom ist eine Kirche. Mhm. Und nicht einfach ein Sightseeing-Punkt. Das heißt, wenn dann eben diese Sinnhaftigkeit plötzlich im Reisen per se verloren geht, dann haben wir etwas falsch gemacht. Mhm. Und deshalb eben muss Reisen ein Privileg bleiben und kann kein Menschenrecht per se sein.
Gut, die Realität zeigt im Moment seit einigen Monaten, dass wir mitten in einem Reiseboom stecken. Also die Zahlen sind ja enorm. Man hat das Gefühl, wenn man auf Flughäfen oder eben in Rom ist, wie du jetzt gestern und die letzten Tage, man hat das Gefühl, die ganze Welt ist auf Reisen, ist mobil. Die Züge sind voll, die Flugzeuge sind voll, die Hotels sind voll. Wenn wir die Sommersaison 23 anschauen, in gewissen Regionen unglaublich. Nur Rekordzahlen. Florian, hält das an? Ist das gut oder steuern wir da direkt in das, was wir Overtourism oder Massentourismus nennen?
Ich kenne auch Amsterdam sehr gut, London, viele Destinationen, wo dieses konstante, ich wohne in Wien, eine der beliebtesten Städte der Welt, es ist enorm. Ja, es ist wirklich teilweise schon zu viel, aber ich denke, dass es mit dem, wenn man sich anschaut, wie Städte oder Destinationen sich verhalten, dass Perioden viel attraktiver werden, die nicht so nachgefragt waren wie früher. Und dass es hier schon eine gewisse Ausbreitung gibt. Und das ist dann auch ein Resultat von guten Strategien im Destination Marketing, im Revenue Management, aber auch, dass man diese Perioden auch attraktiv gestaltet, um hier auch Nachfrage zu generieren. Wenn man nochmal auf das Trends zurückkommt, leider ist einer der größten Trends in unserer Branche die Digitalisierung. Das ist etwas, was wir über sehr viele Jahre meiner Meinung nach viel zu haben schleifen lassen. Das führt jetzt dazu, dass es eine Schwierigkeit ist, Fachkräfte zu begeistern für den Beruf und auch zu halten, weil sie in sehr vielen, vor allem privat geführten Hotels, in sehr rudimentären Arbeitsschritten festhängen und konstante, repetitive Aufgaben haben, die man eigentlich mit der Digitalisierung schon längst hätte lösen können oder Alternativen aufsuchen können. Und ich glaube, da wird es weiterhin die nächsten Jahre enorm Fortschritte geben müssen, damit die Wettbewerbsfähigkeit auch bleibt. Weil am Ende dürfen wir nicht vergessen, die Branche Hotel lebt nur, weil auch Menschen in die Branche investieren, also externes Kapital hineinfließt. Und das fließt nur wo hinein, wo es auch wieder hinausfließt. Und wenn die Branche es nicht schafft, weiterhin eine Assetklasse zu sein, die spannend ist, wird es sehr schwierig sein, hier auch vor allem in der privat geführten Hotellerie weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Und da, glaube ich, muss man sehr genau drauf schauen. Ich denke, der Trend wird sich weiterhin fortsetzen, weil wir eben 2 Jahre, 3 Jahre lang nicht so reisen durften, wie wir wollten. Das hat sich nachhaltig das Verhalten der Menschen auch verändert. Also auch im Punkto, wie sie buchen, wie sie auch ihren Urlaub gestalten. Mehrere Destinationen in einer Woche anstatt eine Woche in einer Destination. Sie wollen mehr Erlebnisse, es will mehr konsumiert werden. Und ich denke, dass wenn das auch politisch richtig geregelt wird, dass das nicht negativ sich ausschlagen wird. Man sieht es ja auch dass es für die Wertschöpfung allgemein ja sehr gut ist. Ne? Also,
Alain, wie schafft ihr diesen Spagat zwischen, ich sage jetzt mal, analoger Welt, dem Menschen, dem Menschlichen, wie das vorhin umschrieben wurde, und dieser digitalen Welt? Florian und alle anderen haben auch gesagt, die Digitalisierung ist ein Riesentrend, das geht weiter mit KI und all diesen Dingen. Wie schafft ihr beispielsweise in Zermatt im Hotel Pern diesen Spagat, analoge Welt, digitale Welt? Kannst du das ein bisschen umschreiben, in wenigen Worten?
Bei uns ist ganz klar zu sehen, die Customer Journey. Ich meine, die ganze Buchung wird alles online abgewickelt. Ich meine, früher hatten wir E-Mails, Telefons und alles. Und jetzt ist es halt immer schöner, das Ganze können wir wie outsourcen. Das übernimmt uns die KI oder das System. Wo wir uns sicher schwer tun, ist in den Schnittstellen. Wie kommt die Buchung nachher ins System? Sie ist im System, aber wir haben wie die Notizen vom Gast kommen nicht mit ins System. Der Gast reist an und dann heißt es so, ja, ich hätte gerne noch ein extra Kissen oder sonst irgendwie etwas auf dem Zimmer. Das schaffen wir noch nicht. Da braucht es noch den Rezeptionisten. Mhm. Oder die Rezeptionistin, wo das wirklich noch eintragen kann. Mhm. Und dann das Analog ist natürlich, je mehr Zeit, dass wir da uns sparen können, dass der Rezeptionist, die Rezeptionistin quasi das vorne mit den Bearbeitungen von der Buchung sparen kann, kann sie natürlich viel mehr am Gast Empfehlungen geben oder eben die Betreuung am Gast wirklich durch die Destination bringen.
Schlussrunde, ich schaue auf die Uhr, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Nochmals, aber diesmal ganz, ganz kurz, wenn es geht, sonst überziehen wir. Rainer, wo steht die Hospitality-Branche, die Hotellerie, sagen wir mal in der Schweiz oder in Europa im weitesten Sinne, in 10 Jahren? Was ist deine Vorstellung von Hotellerie in Zukunft? Ganz kurz.
Ja, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen und wohin dass wir gehen und wohin dass wir zusteuern. Es gibt immer noch sehr viele Investoren, die in die Hotellerie investieren. Ja, warum auch? Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, die Demografie auf weltweit gesehen. Wir werden 2050 2 Milliarden mehr Menschen auf dieser Kugel sein, als dass wir heute sind. Wir haben Emerging Markets, wir haben Indien, wir haben China und so weiter, die Durchschnittseinkommen ständig steigen. Auch diese Leute wollen reisen. Wir müssen in Europa ganz klar aufpassen, dass wir nicht zum Disneyland von der Welt werden. Für Indien, für China und so weiter. Das ist sicherlich ein Punkt, der zu berücksichtigen ist. Die Travel-Industrie, die Reiseindustrie, die Hotellerie, die wird weiterhin wachsen. Das ist ein stabiler Markt, der rein aufgrund von der Demografie immer wachsen wird über die nächsten 25 Jahre, obwohl dass es Schwankungen geben wird, bessere und schlechtere Jahre. Aber es ist gut, in die Hotellerie zu investieren und es ist gut, wenn die Hotels sich genau überlegen, in welche Richtung ich gehe und wo investiere ich, für das ich ready bin für diese Zukunft, die kommt.
Alain, wie sieht das Hotel Perrin in 10 Jahren aus?
Das ist gerade ganz gut, weil es wird sehr wahrscheinlich ein Hybrid geben. Also quasi, es werden immer mehr Apartments mit in die Hotels integriert, um so quasi die Quadratmeterzahl wie auch die Auslastung runterzubringen, aber die Rentabilität pro Quadratmeter zu erhöhen. Und ich glaube, auf das werden wir speziell in der Schweiz weiterhin fokussiert werden oder sein, weil halt der Quadratmeter bei uns sehr begrenzt ist. Und daher werden wir pro Quadratmeter viel, viel mehr herausholen dürfen. Müssen.
Florian, deine These, was läuft da so die nächsten 10 Jahre?
10 Jahre ist sehr schwierig. Finde ich auch immer schwierig, wenn wir Leute im Bewerbungsprozess solche Fragen stellen, weil ich weiß, das kann man nicht richtig oder falsch beantworten. Ich bin ketzerisch. Ich sage, in 10 Jahren werden wir eine sehr, sehr verschiedene Hotellerie haben. Wir werden einerseits sehr serviceintensive, sehr luxuriöse Produkte haben, wo man dieses Rundum-Sorglos-Paket bekommt mit Menschen noch. Und wir werden aber auch sehr stark, vor allem auch in Städten, sehr hochautomatisierte, sehr wenige menschliche Touchpoints, im Englischen sagt man High-Tech, Low-Touch, Produkte haben, die aber auch hochwertig sind und die sich dann auch unterscheiden durch das Produkt und vor allem die Lage und dadurch eine Wertschöpfung machen. Und da bin ich davon fast überzeugt, dass wir in 10 Jahren hier eine sehr große, zwei sehr verschiedene Hotelwelten haben werden. Mhm.
Wir haben noch Zeit. Das Schlusswort hat Marc Eberhardt, Lead-Auditor von Hotellerie Suisse, ein langjähriger Hotelier und Experte für Luxushotellerie. Das muss man hier ganz deutlich sagen. Er ist so etwas wie in einem Advisory Board an der ITB in Berlin. Sie wissen, was die ITB ist. Das ist die weltgrößte Tourismusmesse. Da befasst er sich dann auch mit Fragen der Luxushotellerie. Er ist auch Mitherausgeber eines Buches zum neuen Luxus im Tourismus. Marc, wir haben lange oder stundenlang über Luxus und der neue Luxus, New Luxury und solche Dinge diskutiert. Also jetzt gebe ich dir die Plattform, deine These. Was ist der neue Luxus? In welche Richtung geht die Reise?
Das ist nicht fair. Jetzt habe ich nur noch eine Minute das Thema. Also, wichtig ist, um an deiner ersten Frage anzuschließen, wohin entwickelt sich der Tourismus in den nächsten 10 Jahren? Ich denke, diese Polarisierung, die wir ein bisschen besprochen haben, die wird noch massiv zunehmen. Also auf der einen Seite eben diese Digitalisierung und auf der anderen Seite eben die zusätzliche Betonung von Qualitätshotellerie. Und die Frage ist dann, was ist eben Qualitätshotellerie? Und da in der Tat eben die Entwicklung eines ganz neuen Luxusverständnisses, wie es zum Teil in der Schweiz noch gar nicht bekannt oder gelebt wird. Also der Luxus wird hier noch ganz wesentlich verstanden als ein materieller Luxus. Aber der neue Luxus, der ist viel komplexer geworden. Das hat auch mit einem Paradigmenwechsel in der Gesellschaft zu tun. Luxus wird heute sehr individuell wahrgenommen und durchläuft eine eigentliche Kaskade von verschiedenen Stufen. Wichtig dabei ist das Verständnis, dass irgendwo ein materielles Grundeinkommen, ein materieller Wohlstand vorausgesetzt werden muss, um entsprechend die weiteren Kaskaden anzustreben, die dann einerseits eben nicht fassbar sind. Also wie beispielsweise in Raum und Zeit oder eben der personifizierte, individualisierte Service. Sicherheit wird ein ganz großes Thema. Hier ganz wichtig eben nicht nur die Unversehrtheit an Leib und Leben, aber eben auch Datensicherheit beispielsweise oder auch die Sicherheit von gesunden Elementen, also frische Luft, frisches Wasser, gesunde Lebensmittel. Darauf eben aufbauend dann auch ein holistisches Luxusverständnis, das eben diese Balance zwischen Mind, Body und Soul beinhaltet, was eben auch einen sensorischen Luxus umfasst. Das heißt, man legt plötzlich viel mehr Wert nicht nur auf das Optische und das Akustische, diese Überreizung erleben wir ja tagtäglich, sondern es kann eben auch eine Antistrategie dazu sein, bis hin eben zu einem spirituellen Luxus und somit eigentlich zu einer Reise zum eigenen Ich. Und da ist ein Riesenstrauß von neuen Hotelkonzepten eben möglich. Da stehen wir erst am Anfang. Und da wünsche ich mir, dass eben wiederum dieser Pioniergeist, den wir in der Schweiz vor 150 Jahren, vor 100 Jahren gelebt haben, wieder greift und wir in diesem Bereich eben wieder ganz deutliche Signale setzen können für die Hotellerie, nicht nur in diesem Land, aber eben auch international.
Marc Eberhardt, das war das Schlusswort, ein sehr schönes Schlusswort. Rückblende, damals Belle Epoque vor über 100 Jahren, Pioniergeist, Cäsar Ritz, Seiler und Durrer und Bucher und wie sie alle hießen, diese Pioniere. Und dann kamen viele Jahrzehnte, wo nichts lief. Wir haben einiges zu tun, glaube ich, in der Schweizer Hotellerie, um das mal in einem Satz zu sagen. Meine Gäste, liebe Gäste, herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass wir jetzt über eine Stunde über Preisstrategien, Revenue Management, Zukunft der Hotellerie und solche Dinge diskutieren konnten. Wir sind am Ende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns aufmerksam zugehört und zugeschaut haben. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke.
Danke.